Unsere letzte Predigt über das Thema Freiheit ist heute. Und das Thema heißt das Land der Freiheit. Ich habe am Schluss meiner letzten Predigt ja schon davon gesprochen, dass Hobab, der Schwager von Mose, eingeladen worden ist, mit ihm in dieses Land zu gehen, in das Land der Verheißung, weil eben Gott über Israel Gutes ausgesagt hatte und er seinen Schwager an dem Guten teilhaben lassen wollte. Eigentlich eine gute Sache. Ja, das ist das, was wir eigentlich immer machen. Hey, komm doch zum Gottesdienst, da gibt's gute Sachen. Da werden gute Sachen weitergegeben. Da ist ein Segen da. Freiheit ist untrennbar mit einem Land verbunden. Nur ein Land mit einer Grenze und einer entsprechenden Regierung kann letztendlich Freiheit garantieren und herstellen, oder? Nomaden, die mögen sich vielleicht frei fühlen, aber sie sind immer abhängig von dem Land, in dem sie gerade durchziehen und dem Goodwill derer, denen das Land gehört. Ja, Nomaden sind nicht wirklich frei. Ein Land, das seine Grenzen zu wahren in der Lage ist, wird im Normalfall Nomaden nicht einfach so rein und rausziehen lassen. Wer weiß, was die alles anstellen. Die Israeliten waren in gewissem Sinne Nomaden. Ja, Abraham, Isaac, Jakob waren Nomaden, die hatten kein Land. Und bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir finden in der Geschichte, ein Nomadenvolk. Sie sind 40 Jahre lang in der Wüste umhergezogen, nicht sesshaft. Und diejenigen, die das Land Kanaan besaßen, die würden wahrscheinlich auch dieses Volk nicht so ohne weiteres bei sich einziehen lassen, oder? Sie waren ja Amoriter, Kanaaniter, Jebusiter, Heviter und wie sie alle heißen, die da gewohnt haben. Und die haben sich mit ihrem Land identifiziert. Das war ihre Heimat. Die würden sich mit allem wehren, was sie haben, damit die Israeliten nicht reinkommen. Stimmt's? Ein Staatsvolk identifiziert sich mit seinem Land, mit seiner Heimat. Wenn es sich nicht damit identifiziert, wird es heimatlos und es wird auch nicht für die Freiheit des Landes kämpfen, für dieses Land kämpfen. Und Analysten sind sich einig, dass das afghanische Experiment, der afghanische Staat, immer eine Illusion bleiben wird. Weil sich die Menschen dort nicht so sehr mit dem afghanischen Staat, sondern immer primär mit ihrem Stamm und ihrem Stammesgebiet, von dem es unterschiedliche gibt, in diesem Afghanistan, primär mit dem identifizieren werden. Daher musste letztlich diese vom Westen gestützte Illusion von Afghanistan wie eine Seifenblase zerplatzen. Damit das Volk Israel eine Zukunft haben konnte, brauchte es einen Ort, an dem es sicher sein würde, an dem es sicher wohnen könnte, einen Ort, an dessen, den es sein Eigentum nennen konnte. Jahre zuvor, 600 Jahre zuvor, war ihr Stammvater durch dieses Land Kanaan hindurchgezogen, mit der Verheißung, dass überall, wohin er seinen Fuß setzen würde, all das Land würde später seinen Nachkommen gehören. Und nun waren sie kurz vor dem Ziel, kurz vor der Erfüllung ihrer Sehnsüchte und auch der Verheißungen, die sie von Gott empfangen hatten. 12 Kundschafter wurden ausgesandt, die das Land in seinem aktuellen Zustand erkunden sollten. Wie sieht es da aus? Was wird uns begegnen? Und sie kamen einerseits mit einem guten Bericht zurück. Ja, das Land ist tatsächlich so, wie es uns gesagt worden ist. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber das war die schlechte Nachricht. Das Land war besetzt von Leuten, die in befestigten Städten wohnten. Und diese Menschen waren auch noch teilweise nicht normale Menschen, sie waren auch Riesen. 10 von 12 Kundschaftern bringen daher nicht nur einen guten, sondern eben auch einen schlechten und ganz schlechten Bericht und machen Stimmung, negative Stimmung. Die Gefahren werden dem Nutzen gegenübergestellt und es wird festgestellt, wäre zwar schön dort zu sein, ist aber unmöglich. Wir lassen das Experiment Kanaan. Wir wollen zurück nach Ägypten. Könnt ihr euch das vorstellen? Da haben die so viel erlebt inzwischen. Es ist ja schon ein paar Monate wahrscheinlich jetzt her gewesen, seit sie da ausgezogen sind und am Berg Sinai waren und eigentlich jetzt ins Land gehen sollten. Und jetzt, bei den ersten größeren Schwierigkeiten, kneifen sie den Schwanz zwischen die Beine und wollen stiften gehen und zurück nach Ägypten. Unglaublich. Es kommt zur offenen Rebellion. Da heißt es in 4. Mose 14, 2, und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Ihre Rebellion hält an, bis Gottes Herrlichkeit erscheint und Gott deutlich sagt, Mose, geh auf die Seite, ich mache die alle nieder und dann beginne ich mit dir nochmal ganz neu. Mit dir drücke ich den Reset-Button. Es gelingt Mose, Gott zu überzeugen, das nicht zu tun. Das Argument ist, Gott, die Nachbarn werden nicht Israel die Schuld geben. Die werden dir die Schuld geben. Dein Name steht auf dem Spiel. Und deshalb ist es besser, du lässt ab von diesem Plan. Gott lässt sich überzeugen. Das ist ein anderes Thema. Die Geschichte geht weiter. Gott lässt sich überzeugen und er sagt dann, okay, aber kein einziger von denen, die all die Wunder, die ich getan habe, von Beginn an, von dem Tag an, wo ich sie habe ziehen lassen oder bevor ich sie noch habe ausziehen lassen, die ganzen Plagenwunder, all das, was die gesehen haben, keiner von denen, der das gesehen hat, soll in mein Land hineinkommen. Alle sollen sie sterben, so wie sie es sich gewünscht haben. Sie werden alle sterben in der Wüste. Aber sie treten nicht ab, wie Gott es befohlen hatte, wieder zurück in die Wüste zu gehen. Nein, jetzt wollen sie das Heft selber in die Hand nehmen und sie ziehen Richtung Kanaan. Die ganze israelische Armee zieht nach Kanaan und holt sich eine blutige Nase. Sie werden geschlagen. Sie können nicht bestehen. Und dann vergehen 40 Jahre. 40 lange Jahre. Für jeden Tag, den die Kundschafter in Kanaan waren, für jeden Tag ein Jahr. Bis das außer Josua und Kaleb alle Erwachsenen gestorben waren. Und dann stehen sie wieder vor dem Land. Wie wird es diesmal ausgehen? Was hatte sich geändert? Eine neue Generation war herangewachsen, eine Generation, die 40 Jahre lang Gott erlebt hat, 40 Jahre lang die Gegenwart Gottes genossen und erlebt hat. 40 Jahre lang die tägliche Versorgung mit Manna und die regelmäßige Versorgung mit Wasser. Die erlebt hat, dass ihre Kleider nicht kaputt gingen. Die erlebt hat, dass sie Führung erlebten. Und die erlebt hat, dass sie Schutz erlebten. 40 lange Jahre. Diese Generation sollte nun in das Land einziehen und sie zog ein. Zuerst wurde das Ostjordanland eingenommen, war eher ein Nebenprodukt, weil die Bewohner sie dort nicht friedlich durchziehen lassen wollten. Und deshalb wurde das dann mehr oder weniger nebenbei noch kassiert, was zur Folge hatte, dass 2,5 Stämme dort bleiben wollten. Und der Hauptteil durchzog dann den Jordan, um dann Stadtkönigreich zu erobern, die Armeen zu besiegen. An einem denkwürdigen Tag erlebten die Israeliten ein besonderes Wunder, dass nämlich die Sonne stillstand, so wie Josua es geboten hatte und Gott sich dazu gestellt hat. Das ist ein gigantisches Wunder. Es war für die kanaanitische Bevölkerung ein Kampf auf Leben und Tod und viele haben dabei den Tod gefunden. Israel gewann dank Gottes Hilfe und kräftigem Mitwirken aus dem Himmel heraus. Ich möchte mit euch über 3 Dinge, die mir bei dieser ganzen Geschichte durch den Kopf gegangen sind, nachdenken. Ich möchte euch mitnehmen in dieses Nachdenken. Das Erste ist, das Interessante ist, dass Israels erster Versuch ins Land zu kommen, ein Versuch in eigener Regie war. Ja, ihr wirklicher Versuch war ein Versuch in eigener Regie. Sie hatten es ja bei Gott ordentlich versemmelt und sollten ja wieder in die Wüste. Und sie drehen nicht in die Wüste ab, sie gehen den Weg selbst. Und das Interessante ist ja, die Verheißung, die Israel hatte, die blieb ja bestehen. Das Volk sollte dieses Land einnehmen. Wir haben manche Verheißungen, auch persönliche. Und jetzt möchte ich euch etwas hineinnehmen. Die Beziehung hat aber nicht gestimmt bei Israel. Die Beziehung zu Gott war gestört, war zerstört durch ihre Rebellion. Und deshalb, obwohl sie die Verheißung hatten, dass das Volk das Land bekommen sollte, sie nicht. Wenn du Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen willst, dann prüfe deine Beziehung zu Gott. Verheißungen funktionieren nicht automatisch. Gott ist kein Münzautomat. Er erfüllt Verheißungen aufgrund von Beziehung. Ist Gott wirklich mit dir in dieser Sache? Der zweite Versuch, 40 Jahre später, war auf einer anderen Route. Ja? Ursprünglich sollten sie direkt aus der Wüste heraus, von Süden her, ins Land. Dieses Mal waren sie vom Osten gekommen. Deshalb das Ostjordanland dann auch miterobert wurde. Sie mussten durch den Jordan ziehen. Er führte das Volk durch den Jordan. Und um sie da durchziehen zu lassen, musste Gott den Jordan aufstauen. Es war ein ähnliches Wunder wie das Wunder beim Durchzug durch das Schilfmeer. Nun stellt sich die Frage, was stellt denn der Durchzug durch den Jordan dar? Es hat ja das meiste von dem, was passiert, hat ja irgendwo auch eine Bedeutung. Am Ende des Alten Testaments und Beginn des Neuen Testaments steht in diesem Jordan der größte Prophet des Alten Testamentes, Johannes der Täufer. Und Johannes tauft die Menschen zur Vergebung der Sünden. Der Jordan staute sich, als die Bundeslade mit den Gesetzestafeln darin in den Jordan getragen wurde. Die Priester mussten, wie die Sandra, ins Meer gehen, um dann festzustellen, dass das geht. Bei denen hieß es, das geht. Das Wasser staute sich und das Volk konnte trockenen Fußes durch. Der Durchzug des Volkes durch den Jordan war wie eine erneute Taufe auf Mose. Im Neuen Testament heißt es, dass das Volk Israel auf Mose getauft wurde. Der Durchzug durchs Schilfmeer war eine Taufe. Das Volk, das hier durchzog, hatte den Durchzug durchs Schilfmeer bestenfalls als Kinder mitgemacht, aber nicht als Erwachsene. Hier fand eine Wiederholung oder eine erneute Taufe des Volkes, das jetzt herangewachsen war, statt. Und es wurde noch mehr symbolisiert dadurch, dass nachdem es getauft worden ist, auf der anderen Seite des Jordan alle männlichen Menschen beschnitten wurden. Und die Beschneidung war mehr als nur eine Beschneidung der Vorhaut. Davon spricht schon das Alte Testament. Es geht um die Beschneidung des Herzens. Letztendlich geht es um die Wiedergeburt, um das Neuwerden. Und so hat diese Generation erlebt, sie ist neu geworden. Und es macht deutlich, dass die Reinigung von Sünden eine Angelegenheit jeder neuen Generation ist. Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Und wenn du denkst, meine Eltern waren schon Christen und meine Großeltern waren schon Christen, aber du hast keine eigene Beziehung zu Jesus, dann bist du eben nicht ein Enkelkind Gottes, sondern dann bist du immer noch unerlöst und brauchst die Erlösung durch Jesus Christus, damit du ein Kind Gottes wirst. Jeder Mensch muss selbst von Neuem geboren werden, durch Wasser und durch Geist. Jeder Mensch muss selbst diese Beziehung zu Jesus haben, sich dafür entscheiden und Jesus als Erlöser annehmen. Ein zweiter Punkt, den ich mir überlegt habe. Warum in aller Welt hat Gott das Volk an diesen Ort geführt? War dieses Land Kanaan, hat er es ihnen gegeben, weil dort die gottlosesten aller Völker gelebt haben? Wir wissen doch, wir sind alle Sünder. Alle. Es ist kein Unterschied. Es gibt keinen Unterschied zwischen Gottlosigkeit. Entweder man hat Gott oder man hat Gott nicht. Und wenn du Gott nur denkst, ja, ich glaube ja irgendwie an Gott, aber du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus als dem Erlöser, dann bist du genauso gottlos wie jeder andere, der irgendeinen Hindu-Gott oder sonst was anbetet. War es, weil es ein besonders fruchtbares und gesegnetes, mit Rohstoffen überfülltes Land war? War es, weil es ein sicheres, leicht zu verteidigendes Land war? Auch diese zwei Annahmen sind eher nicht der Fall, treffen nicht zu. Dieses Land war angewiesen auf Regen. Ja, es gab den Jordan, aber der bewässerte halt nur die Jordanebene. Und wenn man nicht wie heute Elektrizität hat und Pumpen hat, dann kam das Wasser halt nicht ins Bergland, von dem es genügend hat. Und es war ein Durchmarschland der Großmächte. Sie waren ja von einer Großmacht gerade geflohen. Und da gab es noch andere. Da gab es das Mitanni-Reich um diese Zeit und da oben das Hatti-Reich, die Hethiter, die dann später mehr hier runter sich expandiert haben. Und dann gab es irgendwann das Babylonische Reich, das Assyrische Reich und dann gab es das Neubabylonische Reich und dann das Persische Reich, das bis hier irgendwo runter reichte. Also da, und die sind alle, wollten alle da durchmarschieren. Deshalb war dieses Land immer im Fokus der Großmächte. Und genau dahin wollte Gott sein Volk platzieren. Das ist etwa die Ausdehnung nach 4. Mose 34, 1 bis 12, die das Land einnehmen sollte. So, warum in aller Welt setzt Gott das Volk an so einen, sag mal so, vulnerablen Platz? Ich denke, es war der Platz, wo sie allerwahrscheinlichsten von Gott abhängig sein würden. Unser Christsein kann nicht aus sich selber existieren. Wir sind immer zu jeder Zeit, an jedem Ort von Gott abhängig, so wie dieses Volk auch. Ein Beispiel für die Abhängigkeit und für Gottes Vorsorge auf der anderen Seite ist Folgendes. Wir lesen in 2. Mose 34, 23, da heißt es, dreimal im Jahr soll es bei dir, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn Jahwes, des Gottes Israels, erscheinen. Was bedeutet es, wenn alles Männliche vor Gott erscheinen muss, dreimal im Jahr? Wer würde nach den Frauen, nach den Kindern und nach ihrer Habe schauen in dieser Zeit? Gott sagt ihnen, dass die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, zeigt eine jüngere Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, manche nicht. Ich kann mich durchaus daran erinnern, da war ich Jugendlicher, der sogenannte Yom Kippur-Krieg am großen Versöhnungstag. Der vierte Krieg, den Israel gezwungen war zu führen, wurde just an diesem Tag begonnen von den Feinden Israels, weil sie wussten, an diesem Tag werden die Israeliten nichts in die Hand nehmen. Der fromme Israelit, dem war es bei Todesstrafe mehr oder weniger verboten, nun in modernen Israel nicht, aber früher, irgendetwas an diesem Tag zu tun. Israel wäre unvorbereitet und das war das Überraschungsmoment. Das war erst in jüngerer Vergangenheit ein Beispiel für die Gefahr, in der Israel sein würde. An diesem Platz. Aber Gott sagt, denn ich werde die Nationen vor dir austreiben und deine Grenzen erweitern. Ich werde dir dieses Land geben. Und wenn ich dir dieses Land gebe, dann bin ich auch der Garant für dieses Land, für die Sicherheit in diesem Land. Nichts und niemand kann deine Sicherheit garantieren, außer ich. Deshalb sagt er ihm dann, niemand wird deines Landes begehren. Ja, ich gebe dir das Land und niemand wird deines Landes begehren. Er ist doch super. Es kommt aber ein Aber. Es ist an Bedingungen geknüpft. Wenn oder während du hinaufziehst, um vor dem Angesicht Jahwes deines Gottes zu erscheinen, dreimal im Jahr. Die Luther-Übersetzung hat während, die Elberfelder hat wenn. Das eine ist eher temporal, das andere ist konditional. Also während du dort bist, wird dir nichts passieren. Die Elberfelder hat es in der Konsequenz weitergeführt. Wenn du dreimal im Jahr zu mir kommst und mir dein Vertrauen zum Ausdruck bringst, dann werde ich dafür sorgen, dass dir nie Feinde von außen eine Gefahr darstellen sollen. Dreimal im Jahr sollte das Volk Gott das absolute Vertrauen zum Ausdruck bringen in Bezug auf seine Sicherheit. Und Gott würde sie während des ganzen Jahres sicher wohnen lassen. Gott will, dass ihm sein Volk vertraut, auch in diesem Land, sowohl in Bezug auf seine Sicherheit wie auch auf seine Versorgung. In 5. Mose 11, 10 bis 15, über diese Stelle habe ich am Jahresanfang mal gepredigt, da heißt es: Denn das Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid, wo du deine Saat sätest und mit deinem Fuß wässertest wie einen Krautgarten. Ja, die mussten nur ein bisschen mit dem Fuß irgendwie in den Boden treten und schon ist das Wasser irgendwo anders hingelaufen. Ja, so wird es nicht sein, sondern das Land, wohin ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. Ein Land, auf welches Jahwe, dein Gott, Acht hat. Beständig sind die Augen Jahwes, deines Gottes, darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Und es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf meine Gebote höret, die ich euch heute gebiete, Jahwe, euren Gott zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. So werde ich den Regen eures Landes geben zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst, und ich werde deinem Vieh Kraut geben auf deinem Felde, und du wirst essen und satt werden. Das ist eine unglaubliche Verheißung. Wenn sie Gott von ganzem Herzen lieben und ehren würden, würde es ihnen nie mangeln an Regen, am Frühregen und am Spätregen. Und das Land würde das hervorbringen, was ihm verheißen wurde, dass es ein Land ist, wo Milch und Honig fließt. Am Regen hing alles. Es gibt so ein kurzes Sprichwort: Regen ist Segen. Kommt wahrscheinlich aus solchen Ländern. Wenn Gott für sie war, dann war in diesem Land Leben möglich. Ja, es war nicht nur das reine Überleben möglich, es war sogar Überfluss möglich. Reichtum war möglich, wie man das bei dem König David erlebt hat und später noch bei seinem Sohn. Und danach wurde es wieder ziemlich mau. Warum? Weil die Könige von Gott abgefallen sind und nicht mehr auf den Wegen Gottes gegangen sind. Nun stellt sich die Frage, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie kann es sein, dass die Kundschafter dieses überfließende Land beschrieben haben, die Riesenfrüchte mitgebracht haben, obwohl doch in diesem Land die Amoriter und die Heviter und die Girgasiter und die Jebusiter und die, wie sie alle hießen, die Gott nicht, absolut nicht nachgefolgt sind, gewohnt haben. Wie kann es sein, dass die diesen Überfluss erlebt haben? Das ist eine interessante Frage, nicht wahr? Die Antwort ist: Dieses Land war schon immer Gottes Land. Und Gott ließ es durch diese da ansässigen Völker beackern, bebauen, kultivieren bis zum Tage ihres Gerichts. Denn Gott lässt regnen über Gute und Böse, wie wir in Matthäus 5, 45 lesen. Ja, Gott will sogar, dass der Gottlose durch Gottes Güte zur Umkehr geleitet wird, wie es in Römer 2, 4 heißt. Das heißt, wenn es dir gut geht, wenn deine Arbeit gelingt, du Erfolg hast, deine Ehe glücklich ist, deine Kinder gesund und dir zur Freude sind, dann ist es Gottes Güte, die dir dies schenkt. Selbst wenn du nicht an ihn glaubst, damit du diese Güte siehst in deinem Leben und dich durch diese Güte zur Umkehr, zur Buße führen lässt. Lass dich von der Güte Gottes zur Umkehr leiten. Aber leite von ihr nicht ab. Wenn du Gottes Güte in deinem Leben siehst, leite nicht davon ab, dass Gott, ohne dass du eine Beziehung zu ihm hast, trotzdem mit dir und deinem Leben einverstanden ist, du sein Wohlgefallen hast. Das wäre ein Trugschluss. Ein dritter Punkt. Ich habe schon letzten Sonntag davon gesprochen, dass das eigentliche Land der Verheißung, das eigentliche gelobte Land nicht auf dieser Erde ist, sondern das Land der Freiheit ist der neue Himmel und die neue Erde. Die Bibel sagt es ganz klar, bis wir im Himmel sind, leben wir hier. Hier auf dieser Welt sind wir Fremdlinge und Nomaden. So sagt es Johannes 15, 18 und 9, bis 19, Johannes 17, 14 und 16 und Hebräer 13, 14. Wir sind hier Fremdlinge, Nomaden, Heimatlose. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Unsere Heimat, unser Land der Freiheit liegt in der Zukunft. Das existiert noch nicht. Jetzt guckt mich die Sandra komisch an. Das Land der Zukunft, das Land des Friedens, das Land der Freiheit existiert noch nicht. Der neue Himmel und die neue Erde, die kommen, wenn der alte Himmel und die alte Erde vergangen sind. Das ist in der Mache. Jesus sagt, ich gehe hin, um euch Wohnung zu bereiten. Ja, Jesus ist wahrscheinlich schon schwer am Designen, hockt an seinem Computer und macht das ganze Layout. Und dann sagt er, es werde und es war. So wie am Anfang. Das Land mag für den, der nicht daran glaubt, eine Utopie sein. Also jeder Normaldenkende würde sagen, der hat sie doch nicht alle. Was der da vorne verzapft. Letztendlich, wenn ich nicht Christ würde, würde ich genau dasselbe denken. Aber weil ich Jesus als den lebendigen Gott in meinem Leben erlebt habe, der in mir wohnt durch den Heiligen Geist und mir mehrfach, beständig, immer wieder bezeugt, dass ich ein Kind Gottes bin, weiß ich über jeden Zweifel hinaus, dass das, was sein Wort sagt, wahr ist. Weil wenn ein Teil wahr ist von dem, was drinsteht, dann ist der andere Teil auch wahr, auch wenn er sich noch nicht erfüllt hat. Für den, der eine Beziehung zu Jesus Christus hat, ist es eine Realität. Eine Realität, von der die Bibel spricht, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. An einer Stelle heißt es, dass wir mit Jesus jetzt schon mitversetzt sind in den Himmel. Ja, aber das ist doch schizophren. Ich bin immer noch hier. Nein, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ich bin dort bekannt. Meine eigentliche Existenz ist schon dort, weil ich schon in Jesus verborgen bin und Jesus ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das sagt Epheser 13, 14, Philipper 3, 20, Epheser 2, 19. Das bedeutet, dass wir, obwohl wir Heimatlose sind und eigentlich die ganze Unsicherheit von Heimatlosigkeit spüren müssten, nicht ängstlich sein müssen. In einer fremden und uns je nachdem immer fremder werdenden Welt. Der Herr des Himmels, der Regent des Himmels, wird dafür sorgen, dass seinen Bürgern nichts geschieht, was er nicht wüsste. Wie viele Ausländer aus Afghanistan und aus Kabul herausgekommen sind, wissen wir wahrscheinlich lange nicht. Aber die Art und Weise, die Dramatik der Evakuierung war ernüchternd für jeden, der sich irgendwann mal ins Ausland begeben muss. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Die Frage stellt sich, wie ist es eigentlich mit Gott? Wird Gott so mit uns umgehen, wie die Regierungen bei ihren Evakuierungsmaßnahmen mit ihren Leuten umgegangen sind? Wer eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der darf absolut gewiss sein, sicher sein, dass Gott immer souverän ist, egal wie die Umstände sind. Egal, welche Mächte sie sich da wie groß gebärden, Gott ist souverän über jede Situation, über jede Zeit, über jeden Ort. In allen unseren Lebenslagen. Der darf sicher sein, dass uns nichts geschehen kann, was Gott nicht wüsste und was Gott nicht zuließe. Und dass Gott in seiner Souveränität vieles, von dem wir, du und ich nichts wissen, in unserem Leben schon verhindert hat, dass es passiert. In Johannes 16, 33 lesen wir, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, damit ihr in mir Frieden habt. Wir haben in Jesus Frieden. Jetzt. Auch wenn er weg ist im Himmel. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In diesem Jesus, in dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, in ihm haben wir Frieden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das gibt uns in allen Umständen, in denen wir uns befinden mögen, die Freiheit, die es braucht, um in Frieden zu leben. Wir können Frieden in unseren Herzen haben, wenn alles um uns herum im Chaos versinkt. Wir können Frieden in unseren Gedanken und Gefühlen haben, wenn wir zum Beispiel eingekerkert sind und dem Tod ins Auge sehen müssen. Wir können den Frieden leben, und wenn uns Unfrieden und Hass entgegenschlägt. Wir können in Frieden leben, wenn die dritte und vierte und fünfte und sechste und x-te Corona-Welle über uns hinüberspült. Wir können in Frieden leben, weil wir in Jesus sind. Dieser Jesus sagt in Johannes 8, 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und wir nehmen das oft fürs Ganze, aber hier geht es, im unmittelbaren Kontext geht es um Sünde. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Die Sünde ist die Macht, die hinter jeder Form von Unfreiheit steckt. Die Sünde will dominieren, will manipulieren, will beherrschen, unterdrücken, vernichten. Jesus' Sieg über die Sünde ist deren Ende. Das Land der Freiheit ist das Land, in dem die Sünde keine Macht mehr hat. Ich habe letzten Sonntag aus Offenbarung Ende zitiert, was da alles in diesem Land nicht mehr sein wird. Davon sind wir dann frei. Dass dieses Land der Freiheit eine Zukunft ist und noch nicht jetzt ist, wissen wir auch. Denn wir alle, ob mittelbar oder unmittelbar, leiden zum Beispiel unter Corona. Den Einschränkungen und allem, was damit zusammen entstanden ist. Dass der Riss durch Familien, Eltern, Kinder, Kinder, Eltern, Ehepartner hindurchgeht in der Frage, wie man sich richtig oder nicht richtig verhalten kann, soll, muss, darf, was auch immer. Das ist im Prinzip eigentlich das Schlimmste, was im Moment stattfindet. Und dass es selbst durch die christliche Gemeinde diese Risse gibt. Krankheit und Tod sind Auswirkungen der Sünde. Die Gemeinde und des Sündenfalls. Die Gemeinde ist ein Vorposten oder eine Botschaftsvertretung, in der wir erleben, dass ein Stück weit dieses zukünftige Reich, dieses zukünftige Land der Freiheit schon erlebt wird. Wenn wir für Kranke beten, wenn wir um Befreiung von Gebundenheiten und Lebensgewohnheiten und Süchten beten und Menschen frei werden und gesund werden und Situationen sich verändern. Das ist Auswirkung dieses, dass das zukünftige Land der Freiheit schon etwas hineinreicht in dieses Leben. Aber es ist noch nicht hier. Und es wird auch nicht letztendlich hier sein. Es wird auf dem erneuerten, auf der neuen Erde und in dem neuen Himmel sein. Nicht auf einer umgekrempelten, rund erneuerten alten Erde. Wir erleben hier immer noch, dass auch wir krank werden können und früher oder später sterben. Das zeigt, dass Hebräer 13, 14, und mit dem möchte ich schließen, wahr ist. Ich habe schon, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unser Suchen ist allerdings kein ungewisses Suchen. Ich weiß nicht genau, was ich suche und ich weiß auch nicht, wo ich suche. Ich habe eine Ahnung, was ich suchen könnte. Nein, das ist eine gewisse Suche. Es ist ein uns danach ausstreckendes, danach verlangendes Suchen, das mit dem Hier und Jetzt unzufrieden ist und sich auf das, was kommt, wovon wir eine klare Vorstellung haben, mit einem Eifer und mit einer Leidenschaft hin ausstreckt. Dieses Suchen ist hier gemeint. Das Zukünftige suchen wir. Und das darf uns immer wieder ergreifen, an der Hand nehmen und unsere Leidenschaft und Sehnsucht entfachen. Das ist unsere eigentliche Existenz. Lass uns aufstehen, ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir, weil wir in dir sind, weil wir in dir verborgen sind, jetzt schon, weil wir unser Bürgerrecht im Himmel haben, jetzt schon, und weil das ewige Leben jetzt schon in uns ist und dadurch dein ewiges Leben eine Lebenslinie, eine Pipeline zu uns gebaut hat. Deshalb dürfen wir hier mit aller Freude und Fröhlichkeit leben, mit aller Zuversicht, mit aller Hoffnung hier leben. Und ich bitte dich darum, dass da, wo diese Zuversicht und diese Hoffnung verloren gegangen ist, dass du neu diese Lebenslinie aufbaust, diese Pipeline wiederherstellst, da, wo sie gebrochen ist, gequetscht ist oder was auch immer, dass du sie wiederherstellst und dass du uns erleben lässt, dass wir durch dich hindurch neu zum Leben kommen und diese Hoffnung uns antreibt. Nicht nur uns antreibt, in dieser Hoffnung zu leben, sondern diese Hoffnung auch mit anderen zu teilen. Ich bitte dich, Jesus, dass du kommst und dass du jeden Einzelnen befähigst, zu einem Zeugnis zu werden für diese Hoffnung. Und ich bitte dich für jeden, der diese Hoffnung noch nicht hat, diese Botschaft aber hört, ich bitte dich darum, dass du ihm hilfst, sein Herz zu öffnen und dich in sein Leben einzuladen. Teilhaber dieser Hoffnung zu werden, damit sein Name eingeschrieben ist im Buch des Lebens, im himmlischen Bürgerschaftsregister. Ich bitte dich, komm du, mach du jeden Einzelnen fest, der sich nicht mehr gewiss ist, dass er wirklich Bürger des Himmels ist. Mache seine Hoffnung, seine Zuversicht fest. Befestige sein Herz, dass er wieder neu weiß, wes Kind er ist. Um deines Namens willen. Amen.